Also in der Tat ein alter Text, eine interessante Geschichte. Es ist, glaube ich, wie bei manchen Geschichten, nicht die Aufgabe, die zu erklären, wie das denn alles sich ereignet hat, sondern sie einfach zu erzählen und zu bezeugen. Und das will ich auch bei dieser Geschichte tun. Also zunächst müssen wir uns ja an Folgendes erinnern. Wenn wir 2000 Jahre zurückgehen, da hat Jesus gesagt, suchet in der Schrift, denn sie ist, die von mir zeugt. Und da gab es noch kein Johannes und kein Lukas und kein Markus und kein Matthäus-Evangelium. Und auch noch nicht die Briefe. Das heißt, im Alten Testament sollen wir auf Suche gehen, um zu entdecken, was sie über Jesus, manchmal sehr verborgen, aussagt. Oder auf dem Weg nach Emmaus sagt Jesus zu diesen beiden Begleitern, er legte ihnen die Schrift aus, und zwar was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und er fing an bei Mose und bei allen Propheten. Und Paulus mahnt den Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, dass du von Kindheit an die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung und zur Gerechtigkeit. Also Timotheus wird aufgefordert, im Alten Testament zu lesen, damit er dadurch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wir haben es etwas einfacher, weil wir durch das Neue Testament einen unmittelbaren Zugang zu Jesus haben. Und ich glaube auch, dass die Mehrzahl von uns häufiger im Neuen Testament als im Alten Testament liest. Das hängt einfach damit zusammen, dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat. Es gibt so eine nette jüdische Geschichte, da kommt ein reicher Mann zu einem Rabbi und klagt ihm sein Herz und sagt, Rabbi, ich habe einen Sohn. Einen Sohn, auf den ich stolz bin, der immer gehorsam war, der zu meiner Freude viel gelernt hat. Ich habe ihn vorbereitet auf meinen Beruf. Und dann habe ich ein Testament gemacht für ihn, er sollte alles erben. Und nun hat er sich taufen lassen. Was soll ich tun? Ja, der Rabbi sagt, das weiß ich auch nicht. Das muss ich dann erst mal abklären mit der allerhöchsten Instanz. Und der Rabbi, der klagt das dann Gott und sagt, da ist jemand und so weiter, der hat eben einen Sohn und der hat ihn nun durch die Taufe im Grunde verraten. Ja, sagt Gott, ich kann den Mann gut verstehen. Auch ich habe einen Sohn. Auch er war immer Grund zu meiner Freude. Er war gehorsam. Er hat meinen Willen getan. Und er hat sich auch taufen lassen. Und ich hatte ein Testament schon gemacht, ein altes Testament. Ja, sagt der Rabbin, was hast du da gemacht? Ja, ein neues. Und da sind wir also bevorzugt, Schwestern und Brüder. Aber nun mal zu dieser Geschichte. Zunächst will ich sie einfach nochmal erzählen. Das Stichwort ist hier Teuerung. Gut, wir kommen heute bei so schönem Wetter, vermutlich eine gewisse Urlaubsstimmung hierher und da passt euch ein Text nicht. Aber wenn wir wissen, dass 2/3 der Menschheit, dadurch, dass es irgendwo zu viel regnet und an anderen Orten überhaupt nicht regnet und dadurch, dass so ungerechte Wirtschaftsverhältnisse sind, wirklich noch hungert, dann ist das Stichwort Teuerung. Und wie kommt man über die Runden, glaube ich, für viele eine wirkliche existenzielle Frage. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Ich war vor 2 Wochen mit einer Reisegruppe in Königsberg in Nordostpreußen. Gut, da gibt es sagenhaften Reichtum von Leuten, die das vermutlich nicht immer auf ganz korrekte Art verdient haben. Da sind viele neue Villen gebaut worden gegenüber den Jahren, als ich früher dort war. Und da gibt es bodenlose Armut. Also selbst Akademiker, sagen wir mal, Lehrer, verdienen bei gleichen Preisen, die Lebensmittel sind genauso teuer, die Mieten genauso hoch, inzwischen 400 Euro im Monat. Aber die alten Leute, die bekommen 30 Euro und müssen Miete bezahlen und für den Winter ist es dort kalt, die Heizung vorbereiten, das heißt, die hungern. Und wenn man das sieht, dann erbarmt das Herz. Und das ist überall auf der Welt so. Wo sagenhafter Reichtum ist, Da ist auch oft so bodenlose Armut. Und das, was Gott möge in unserem Volk uns erhalten möge, ist das, was, glaube ich, die Mehrzahl von uns betrifft, dass wir, wie das so schön heißt, ein gesunder Mittelstand sind. Also Teuerung war hier. Von Teuerung wird an vielen Stellen in der Bibel erinnert. Wenn jetzt eine Sonntagsschulstunde wäre, dann würde ich abfragen, was fällt euch ein, kennt ihr Geschichten? Und dann würden sicherlich manche sagen, ja, Josef, der nach Ägypten da kam, oder Abraham, der auch dann nach Ägypten ging. Und dann war Elia schon und er hat dann um Regen gebetet. Also es fallen uns eine Menge Geschichten ein und es gibt auch Zusagen Gottes, der immer wieder sagt, ich kümmere mich auch um diese äußeren Dinge. Sie werden nicht zu Schanden in der bösen Zeit und in der Teuerung werden sie genug haben, verheißt Gott mal seinem Volk. Also das war die äußere Situation. Und da haben wir nun auch wieder einen schönen Gedanken. Elisa hat eine Art Bibelschule, ungefähr 100 Bibelschüler. Er hat ihnen den Willen Gottes erklärt, das Gesetz ausgelegt, aber gleichzeitig war er auch zuständig für den Magen. Und das ist ein roter Faden, der ist durchgängig durch die Bibel. Wir haben einen Gott, der hat uns nicht nur nach Leib, Seele und Geist geschaffen, sondern wir haben einen Gott, der kümmert sich auch um Leib, Seele und Geist. Er sieht uns so an, wie wir wirklich sind. Und er möchte da helfen und tätig werden. Und die haben eben Hunger und der Lehrerbauch studiert nicht gern. Und da sammelt einer draußen etwas zusammen für 100 Leute, um eine Suppe zu kochen und kennt sich nicht bei allen Kräutern aus. Und plötzlich, und das ist ja ein Sprichwort geworden bis heute, der Tod ist im Topf. Das sagen manche Leute, wenn sie an ihre Familie, manche, ich höre das auch gelegentlich in irgendeiner Gemeinde, dass die Leute sagen, ach, bei uns ist der Tod im Topf. Also dieses Wort ist eingegangen auch in die deutsche Sprache. Und das andere kann ich auch nur so erzählen, so wie ich es meinen Enkelkindern erzählen würde. Und der Prophet, der Mann Gottes, der in einer unmittelbaren Beziehung zu Gott lebte, der sagt, bringt Mehl her, mengt das in diese Suppe und sie wurde genießbar. Und nach dieser Noterfahrung, da kommt ein anderer und bringt Erstlingsbrote. Normalerweise war es Aufgabe, die Erstlingsbrote im Tempel abzugeben. Aber vermutlich war dieser Mann mit seinem Tempelpersonal zu der Zeit nicht so ganz einverstanden. Und hat also gesagt, ich bringe nicht da das hin, was Gott geboten hat, sondern ich gucke mal, wo ist wirklich ein Mann Gottes. Am letzten Sonntag wurde Bezug genommen auf dieses, in der Tat, glaube ich, fehlgeleitete Orientierungspapier der evangelischen Kirche. Ich habe inzwischen durch bestimmte Pressenachrichten und dadurch, dass ich im Vorstand von IDEA bin, auch durch viele Leserbriefe, die Situation, dass Leute aus ihrer Kirche austreten, weil sie sagen, da werde ich fehlgeleitet. Und ganz gelegentlich gibt es auch sogar Baptisten, die sagen, wenn sie in einer Gemeinde nicht zufrieden sind, dann zahle ich da keinen Gemeindebeitrag. Das kann ich nicht empfehlen. Das heißt, hier war aber jemand, den Gott durch eine Art Umleitung gebrauchte, das, was er normalerweise im Tempel gab, wir würden sagen, an ein freies Missionswerk zu geben. Da, wo er glaubt, da wird der Wille Gottes verkündigt, richtig gelebt. Und dann, da haben wir ja gleich einen Anklang ans Neue Testament. Elisa sagt, teilt das jetzt aus. Na ja, gut, 20 Gerstenbrote, das sind ja nicht so Brote, das waren ja so Fladen für 100 Leute. Also wenn man anfängt zu rechnen, dann reicht es nicht hin und nicht her. Das kennt jeder von uns auch, in bestimmten Lebenssituationen. Wenn man da anfängt zu rechnen, dann reicht es nicht, dann geht es nicht auf. Gib ihnen, und dann blieb noch eine Menge über. So, das ist nun diese Geschichte, die kannten die Leute zur Zeit Jesu. Und Jesus sagt ihnen nun, sucht da in der Schrift, denn sie zeugt auch von mir. Und das mag in der Tat hier sehr versteckt sein. Aber ich will versuchen, das zu übertragen. Also zunächst einmal, und das ist ein ganz wichtiger Satz, wir dürfen nicht nur die Not sehen, egal in welche Not wir kommen, ob in eine materielle Not oder in eine Krankheitsnot oder auch in eine seelische Not, weil wir uns so alleingelassen fühlen. Wir dürfen, wenn Not da ist, nicht nur die Not sehen, sondern müssen auch mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Und beides ist, was wir sehen. Das ist der Vorzug, dass wir Jüngerinnen und Jünger Jesu sind. Wir sind Realisten, reden nicht schön, aber wir sehen nicht nur das, was ist, was uns bedrückt, nicht nur die Not, sondern immer beides zusammen. Wir glauben an einen Gott, der unbegrenzte Möglichkeiten hat. Wie Gott hilft, da reicht meine Fantasie oft nicht aus, da bin ich hinterher immer überrascht. Aber Jünger Jesu sollten nicht nur sich auf Not fixieren und sagen, ich komme nicht weiter, es langt nicht, sondern immer beides denken. Ich bete oft, wenn ich spüre, dass meine Fähigkeit, alle Menschen zu lieben, für alle eine Hoffnung zu haben, dann klage ich Gott und sage, Herr, ich komme mit meinem engen Herzen, mit meinem kleinen Glauben jetzt zu dir, dem unbegrenzten Gott. Und plötzlich merke ich, wie nicht mein Glaube gewaltig anschwillt und groß wird, aber wie ich plötzlich geborgen bin in Gottes Möglichkeiten und wie Vertrauen wächst. Und dann mündet ein solches Gebet oft in dem schlichten Satz, Herr, ich weiß, dass du da bist und dass du das letzte Wort sprichst und nicht die Situation, durch die ich gerade durch muss. Also, hier war handfeste Not und hier war ein Prophet, der nicht nur sah, dass nichts auf dem Tisch stand, sondern der wusste, der Gott, den ich als Lehrer für 100 Bibelschüler verkündige, von dem ich erzähle, wie er das Volk früher in der Wüste versorgt hat, dieser Gott ist heute derselbe. Und meine Schwestern und Brüder, wir glauben an einen Herrn, der gestern zuständig war für Leib, Seele und Geist, und wir glauben an einen Herrn, der heute zuständig ist für Leib, Seele und Geist, und wir glauben an einen Herrn, der morgen zuständig sein wird für Leib, Seele und Geist. Dann passiert dieses Malheur, der Tod im Topf. Wenn wir solche alttestamentlichen Texte mit dem Licht des neuen Bundes versuchen zu verstehen, dann ist das diese Generalüberschrift, der Tod ist im Topf, seit dem Sündenfall. Da ist unsere Gesellschaft vergiftet. Da sind unsere Normen, unsere Werte vergiftet. Seit dem Sündenfall ist alles durcheinander. Das, was Gott in guter Ordnung geschaffen hat und das er zum Abschluss mit einer Note 1 zensiert. Siehe, es ist alles sehr gut. Aber dann ist alles durcheinander gebracht. Und lest einmal die ersten 9 oder 10 Kapitel im ersten Buch Mose. Dann haben wir in diesen 10 Kapiteln ein Abbild für das, was seitdem bis heute nur mit moderneren anderen Wörtern, bis heute die Welt krank macht. Kaum war der Mensch Gott los, das heißt, er wollte ihn los sein, weil er selbst Herr im Hause sein wollte, da war auch sein Bruder los. Da war der erste Brudermord. Das heißt, seitdem die Verbindung mit Gott abgerissen war, da klappten auch die Beziehungen untereinander nicht. Seitdem müssen wir oft unter Arbeit und Mühe und mit Schweiß unser Brot verdienen. Da gibt es nur noch so eine Ahnung vom Paradies, aber nicht mehr das Paradies selbst auf der Erde. Dann lesen wir in den ersten Kapiteln von vielen sexuellen Perversitäten. Also auch da brach die Werteordnung durcheinander. Dann lesen wir dort auf einmal, dass es ungleiche Menschen gibt, Riesen und solche, die sich klein empfinden. Das kann man auch im übertragenen Sinne sehen. Es gibt heute so viele Leute, die empfinden sich so gering gegenüber anderen. Und dann die Hybris des Menschen. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Das sind alles ganz aktuelle Themen. Da ist der Tod im Topf. Und das spüren wir auch in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht die letzte Diagnose, die Gott stellt, sondern bringt Mehl. Wir kennen aus dem Neuen Testament, dass der Herr Jesus selbst sagt, ich muss als Weizenkorn sterben, damit daraus viel Frucht erwächst. Und wenn ein Weizenkorn zerrieben wird, wird das Mehl. Und wir bekennen im Zusammenhang mit dieser Erfahrung, dass Jesus sterben musste, damit der Tod im Topf verwandelt werden kann zu neuem Leben. Und danken ihm, unserem Herrn, dass er die Antwort ist auf das, was uns alle so krank macht, nämlich die Sünde. Von Sünde darf man heute gar nicht mehr so sprechen. Das hängt einmal damit zusammen, dass manche Leute, wenn man sagt, du bist ein Sünder, das als einen moralischen Vorwurf verstehen. Das meint aber in der Bibel zuallererst eine Standortbeschreibung. Ein Sünder ist jemand, der getrennt von Gott lebt. Der mag im bürgerlichen Sinne ein sehr ehrbares Leben führen. Sünde ist für mich wie eine furchtbare Krankheit, die wir alle fürchten, wenn der Arzt diese Diagnose stellen würde, nämlich fast wie ein Krebsgeschwür. Es gibt Leute, denen haben wir heute noch die Hand geschüttelt und gefragt, wie geht's? Und sie haben gesagt, oh, ganz gut. Und 3 Monate später sind sie nicht mehr auf dieser Erde. Sie haben gar nicht geahnt, dass diese Krankheit schon in ihnen so viel Unheil angerichtet hat. Und es gibt Menschen, die sind eben Sünder und die fühlen sich wohl, die sind erfolgreich, die haben auch Glück, da gelingt auch viel. Aber in ihnen ist die Krankheit zum Tode, sagt die Bibel, zum ewigen Gericht. Bring Mehl, Jesus das Weizenkorn, Jesus unseren Herrn und Heiland. Er ist die Antwort auf alle Not. Nicht bei jeder Teuerung und auch nicht immer dann, wenn der Monat etwas länger ist als die Rente reicht, steht Gott sofort zur Stelle. Er will uns sicherlich auch durch Katastrophen und durch Nöte etwas sagen. Aber zuallererst will er uns sagen, dass wir einen Grund haben, enorm dankbar zu sein. Als ich als Schüler in Bederkesa im Internat war, Anfang der 50er Jahre, da haben wir auch dort Hunger gehabt. Wir haben zum Beispiel Tauben gefangen und haben die auf heißen Steinen gebraten. Aber das ist nicht das Problem, was ich erzähle. Dort gab es ein Hotel noch so im Barockstil. Große Vorhänge waren da, Kristallleuchter. Und wenn wir dann da vorbeikamen, dann haben wir gedacht, dahinter muss das Paradies sein. Dann kamen die Amerikaner, die hier Verteiler da in Bremerhaven für die amerikanische Besatzungszone dort lebten. Und dann ärgerte es uns als deutsche Jungen, dass manche Frauen sich diesen Amerikanern da an den Hals warfen, aber in diesem Hotel einkehrten. Wir haben dann Taschentücher ganz dreckig, widerlich dreckig gemacht und sind hinter denen hergelaufen und haben dann gesagt, sorry, my lady, also entschuldigen Sie, gnädige Frau, did you lost this handkerchief? Haben Sie dieses Taschentuch verloren? Und da war unser deutscher Stolz ein bisschen bedient. Naja, aber das ist nicht die Geschichte dieses Textes. Ich will es aus einem anderen Grund erzählen. Bis heute, 60 Jahre später, fällt mir jedes Mal ein, wenn ich Gelegenheit habe, irgendwo in einem Hotel zu übernachten, dass ich damals gedacht habe, du wirst nie in deinem Leben einmal in solch einem Haus sein. Und dann spreche ich eigentlich vorher wieder ein Dankgebet, dass es mir eigentlich gut geht. Oder ich habe damals nie gedacht, dass ich jemals ein Auto besitzen werde. Aber bei jedem neuen Autokauf spreche ich erstmal ein Dankgebet, dass es mir gut geht. Weil mir das einfällt aus dieser Zeit. Und viele von euch, auch gerade die Eltern, wir sollten das nicht vergessen, nicht um Mitleidsgeschichten zu erzählen, sondern um einfach dankbar zu sein, dass wir in einem freiheitlichen Staat leben und dass unsere Grundversorgung zumindest stimmt. Und wir sollten dankbar sein, dass wir die Rezeptur kennen gegen all den Tod im Topf. Und das ist Jesus und sein für uns vergossenes Blut, weil er als das Weizenkorn zermahlen wurde, als er am Kreuz starb. ein Grund, dankbar zu sein. Ein Vorzug gegenüber vielen, vielen anderen, auch in unserem reichen Land. Und dann versorgt Gott auch auf andere Weise. In diesem Fall, dass er einen Mann willig macht, in einer Notsituation, von der gar nichts wusste, zu helfen. Und da könnten vermutlich viele, wenn wir sollten das sogar tun, am Tisch nachher, aus ihrem Leben erzählen, dass man irgendwo an einer Grenze war und dann hat Gott auf seine Art einen Engel geschickt. Der muss nicht als Erstlingsgabe etwas von den Schaubroten bringen, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, man sollte solche Dinge nie vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und er heilet alle deine Gebrechen und er deinen Mund fröhlich macht. Und die nächste Zeile liebe ich besonders, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist der Vater im Himmel, der uns durch diese alte Geschichte zeigt, dass da verborgen schon etwas von seinen Heilsabsichten ist, die nachher im Klartext im Neuen Testament bezeugt. Und ich möchte abschließen, zunächst mal mit einer Formulierung. Zu Recht hast du vorhin im Gebet gedankt, dass unsere Missionare, oder auch gebetet, dass unsere Missionare doch das möglichst haben, was sie brauchen. Da habe ich mir aufgeschrieben, eigentlich müssten wir lebensweise werden und das brauchen, was wir haben. Denn wenn ich überlege, was ich alles brauchen könnte, dann fällt mir noch so viel ein, was ich nicht habe. Fast grenzenlos. Aber wenn wir so weise sind, verehrte Schwestern und Brüder, dass wir mit dem, was wir haben, dass wir das auch brauchen und dabei das beachten, was in diesem Text steht, dass nicht das, was wir alles verbrauchen, das Entscheidende ist, sondern das, was noch übrig bleibt, um anderen zu helfen. Ich werde nicht vergessen, als 1946 meine Mutter Ehren gesammelt hat, Korn gemahlen hat, ein paar Kekse gebacken hat. Und wir waren, mein Bruder und ich, wir warteten, dass die aus dem Herd kamen. Und dann gab sie uns mehrere kleine Tütchen und sagt, jetzt besucht, das war kurz vor Weihnachten, jetzt besucht ihr bitte in diesem Dorf noch die und die, die dort in der Baracke wohnen und bringt ihnen einen Gruß. Naja gut, wir haben es gemacht. Mein Bruder und ich hätten auch eine andere Adresse für die Kekse gewusst. Aber nicht nur das, was wir verbrauchen, ist wichtig, sondern das auch, was übrig bleibt für andere. Und das Beispiel, mit dem ich abschließen möchte, das habe ich vermutlich schon mal in einem Abendmahlsgottesdienst erzählt. Und es gibt bei euch allen und bei mir gibt es so einige markante Erlebnisse, und dann gibt es natürlich auch viel Alltägliches und die Markanten sind nicht so häufig bei mir, deshalb müsst ihr manche Geschichte doppelt ertragen. Also, ich war in einem vornehmen Hotel in der Schweiz mit einer Gruppe von Kaufleuten, alles Mitarbeiter, die an Jesus glaubten, es ging um eine Schulungswoche. Und dann kam ein Teilnehmer und brachte einen Mann mit, der hatte von Blasen und Tuten keine Ahnung, wenn es ums Evangelium ging. Und dann sagt er, ich habe diesen Mann vor 3-4 Tagen kennengelernt. Der ist in einem so tiefen Loch psychisch. Ich hätte mich abmelden müssen, ich hätte den nicht alleine lassen können. Ich bringe den jetzt einfach mal mit. Und dann nahm der nun teil an einem Schulungsprogramm für Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich habe mit dem Mann viele Spaziergänge gemacht. Er war in seinem Beruf Manager vieler 4-Sterne-Hotels. Überall in der Welt war er mal ein paar Jahre. Und nun war er auf einmal in ein Loch gefallen, weil von einem Tag zum anderen Pensionsgrenze da war. Und wir haben Bibel gelesen, er war sehr aufgeschlossen. Und zum Schluss feierten wir Abendmahl in einer kleinen Runde. Aber nun, nun kommt die Frage, die man manchmal hat, sind diese Zeichen für jeden oder nur für die, die auch schon glauben? Und die Teilnehmer sagten, wir können den Mann auch nicht ausschließen, der war jetzt die ganze Woche dabei, aber kannst du nicht mit ihm sprechen? Dann habe ich ihm das so erklärt, warum Jesus uns diese Zeichen gestiftet hat. Und er war eigentlich ganz vernünftig und sagt, ja, das sehe ich ein, das ist noch nicht für mich. Und nun passierte Folgendes, dass der Brotteller geht rum und er bekommt den Brotteller und er wollte den, so war es verabredet, weiterreichen. Und dann kommt einem das länger vor, als es ist, er hielt den Teller fest, stand auf und betete mit offenen Augen. Wir hatten über Jesus, das Brot des Lebens und über Lebenshunger und so gesprochen. Und das Gebet, meine Schwestern und Brüder, das habe ich bis heute nicht vergessen. Er betete, Herr, ich habe in meinem Leben schon viele Selbstbedientische aufgebaut. Manchmal hat das 6 Stunden gedauert. Oder sind die Leute gekommen, sind darüber her, also was er alles so Gott erzählte, ja. Dann sind die Leute gekommen, sind darüber hergefallen und haben in einer halben Stunde alles weggeputzt. Ich bekenne jetzt vor dir, dass das, was bisher in meinem Leben war, nichtig ist. Und bitte dich, gib mir von dem Brot, von dem in der Bibel steht, dass man danach nicht mehr Hunger hat. Und dann guckt er zu mir rüber, dann ein Blick mit den Augen und dann nahm er ein Stück Brot. Und ein ähnliches Gebet hat er dann auch beim Kelch gesprochen und hat um das Lebenswasser gebeten, von dem wir nicht mehr Durst bekommen. Das heißt, in diesem Text, wo es um konkrete Hungersnot geht, ist auch ein Abbild für das, was wir Lebenshunger und Lebensdurst nennen. Und das allein kann Jesus, der das Brot des Lebens und der das Wasser des Lebens ist, stillen. Amen.